HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Das ist die Musik der Firma Hesselbach oder auch der Familie Hesselbach oder einfach nur der Hesselbachs. Eine hessische Alltagschronik der hauptsächlichsten Nebensächlichkeiten, so stand's im Vorspann. Ursprünglich ab 1949 eine Hörspielserie und dann in den 60er Jahren eine Fernsehserie mit Einschaltquoten bis zu 93%. In der ersten Staffel steht die tägliche Arbeit in einem kleinen Verlag im Vordergrund, in der zweiten Staffel dann die Familie. Immer mittendrin Wolf Schmidt, der auch der Autor der Hesselbach-Serie war, und Liesel Christ als Mama. Am 16. April wäre der 100. Geburtstag von Liesel Christ, der Schauspielerin, Gründerin und langjährigen Chefin des Frankfurter Volkstheaters. Und natürlich erinnern auch wir uns an die Hesselbachs und ihre Alltagsnöte.
Karl, wie hast du nur sowas machen können?
Die Erna, die war mir nicht sympathisch. Ihr ganz Sippschaft, die war mir nicht sympathisch. Und ihr Erwin, das weiß ich jetzt schon, der wird mir auch nicht sympathisch sein. Und der Hirsch ist mir auch nicht sympathisch. Und durch meinen genialen Schachzug ist es mir gelungen, alle, die mir nicht sympathisch sind, harmonisch miteinander zu vereinigen. Das ist das erste Mal, dass ich was Angenehmes mit deiner Verwandtschaft erlebe, Mama. Für den Streuselgure, da hätte man deren noch Gott weiß, was ihr Geschenke geben müssen. Und so haben sie was, was ich aufs Buffet stellen könnte. Und wir sind diesen Hirsch auf elegante Weise los.
Und ich werde dir das nie verzeihen.
Was? Mama, na komm, du wirst doch nicht heulen wie dem Hirsch. Der hat doch gar keinen Wert, wissen wir doch nicht, wa? Komm, Mama. Ach, du liebes Bisschen, jetzt haben wir standen mit rührende Hirschhammer, rührende Frau. Na komm mal, Mama, hier, du hast doch gesehen, dieser Hirsch, das ist eine Art Unruhestifter.
Ist ja gar nicht wahr,
doch, das ist wahr, doch, das ist wahr. Solche Objekte gibt's nicht, wa? Die muss man sich vom Hals schaffen, nicht wahr? Na ja, wenn du es gar nicht mehr aushalten kannst, dann gehst du halt mal bei die Erna und besuchst deinen Hirsch, nicht wahr? Oh, komm, jetzt sag doch mal selbst.
Ich sag gar nichts mehr. Mindestens 14 Tage schwätze ich kein Wort mehr mit dir.
Oh Gott, 14 Tage kein Wort mehr schwätze, Mamachen. Das sind doch leere Versprechungen. Du hältst ja keine 14 Minuten aus, nicht wahr? Ach, Mamachen, was glaubst du, wie wurscht dir in 14 Tagen dieser Hirsch sein wird?
Liesel Christ und Wolf Schmidt, zusammen waren sie bei den Hesselbachs Mama und Baba, die einander im Ehealltag auch mal gehörig auf die Nerven gingen und auf den Mond wünschten und doch nicht ohne einander konnten. Das Frankfurter Stahlburgtheater bringt Hesselbach-Stücke bis heute auf die Bühne und der Frankfurter Musikkabarettist, Chansonnier, Sprecher und Rezitator Jofan Nelson liest die Hesselbachs. Auch bei einer Gala am 16. April im Foyer des HR-Sendesaals zum 100. Geburtstag von Liesel Christ. Und was Jofan Nelson da liest, ist kein Fernsehdrehbuch, kein Hörspiel und kein Theaterstück, sondern was? Ich habe ihn danach gefragt und weil wir uns sehr lange kennen, sind wir auch in diesem Gespräch beim Du geblieben.
Ich lese seit jetzt 13 Jahren aus zwei Büchern, die es nur noch antiquarisch gibt, die Wolf Schmidt 1967/68 herausgebracht hat, also nach Absetzen der letzten Staffel im Fernsehen, Herr Hesselbach und, da hat er sich nochmal hingesetzt und seine Lieblingsfolgen der Hesselbachs umgearbeitet zu kleinen Erzählungen. Und es ist eigentlich auch das einzige Beispiel für ihn als Romancier. Denn er hat eben nicht nur das Buch zum Film geschrieben, sondern wirklich nochmal Nebenhandlungen eingebaut, die so nicht in den Drehbüchern waren. Er hat wunderbare innere Monologe, die nochmal sehr tief gehen in diese Figuren, geschrieben. Und das ist eine Freude, es zu lesen und zu hören. Und diese beiden Bücher sind witzigerweise oder passenderweise auch in einer kleinen Verlagsdruckerei in Gütersloh erschienen, Siegbert Mohn, die es auch nicht mehr gibt. Und sie heißen Baba und Mama.
Jetzt ist ja diese Serie vor fast genau 60 Jahren ins Fernsehen gekommen. Die Geschichten sind dementsprechend vor einem ganz anderen Hintergrund, vor einem ganz anderen Zeitgeist entstanden. Was haben die uns heute noch zu sagen?
Das ist das Witzige. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Freund gesprochen, der sagte, ich bleibe, obwohl ich alle Hesselbach-Folgen auswendig kenne, jedes Mal, wenn ich, und sei es um 12:30 nachts, im Fernsehen dran hängen bleibe beim Seppen, ich gucke die bis zum Schluss. Und ich, so geht es mir auch. Ich glaube einfach, sie sind wahnsinnig gut gespielt. Die Drehbücher sind gut geschrieben. Und Schmidt hat, so sehr er dann auch natürlich manchmal ausgeholt hat und sehr den humanistischen Zeigefinger, den Gebildeten, rausgeholt hat, er hat es immer verstanden, wirklich sich auf die Alltagsthemen, das Zwischenmenschliche, was nie dated ist, zu beschränken. Mit einer, immer mal natürlich mit kleinen Seitenhieben auf die Politik, aber nie so, dass man heute sagt, ach, das ist jetzt vorbei, das kann man nicht mehr gucken.
Das war ja damals ein, man würde heute sagen, ein Dreamteam. Wolf Schmidt und Liesel Christ und Lia Wöhr als
Lia Wöhr muss man unbedingt
Produzentin,
erwähnen.
Ja, genau. Die ja auch noch mitgespielt hat.
Ja. Und ja, übrigens muss ich mal sagen, die erste Frau Hesselbach war. Also im Rundfunk war ja Lia Wöhr die Frau Hesselbach. Und dann wurde sie Produzentin, was fantastisch ist in dieser Zeit. Und Liesel Christ hat ihre Rolle bekommen. Ja.
Und Lia Wöhr hat noch die Raumpflegerin.
Die Raumpflegerin, gespielt. Frau Siebenhals. Ja, genau. Die ich auch sehr liebe, wenn ich sie sprechen muss. Ja.
Wie machst du das, alle diese Rollen auf einmal sprechen?
Ja, das frage ich mich. Das ist immer das Verblüffendste für die Leute, für mich gar nicht. Ich merke es nur nach den Lesungen körperlich, weil ich tatsächlich, ich habe wirklich mal überlegt, wie das geht. Ich nehme es eigentlich in den Körper, die Figur, will sagen, es ist ein bisschen auch, als ob, ich mache ja auch Filmsynchron, da, wenn mir der stumme Film, ich habe eigentlich den stummen Film vor Augen, der nicht immer jetzt die hessische Rundfunkverfilmung ist, sondern das, was im Buch entsteht für mich als Bild. Und das synchronisiere ich. 1:1 und übernehme dann aber auch, wie man das beim Synchron auch oft tut, um wirklich in die Stimme zu kommen, den Körper. Und das ist aber gerade bei Wolf Schmidt, der als Baba sich doch häufig aufregt, dann krandelt der so und dann rutscht dann eben der Kopf zwischen die Schulter und dann, aber dann kommt die Stimme automatisch. Ich muss also nichts machen in dem Sinne. Das ist, und die Mama ist halt dann immer so busy. Also die richtet sich auf in ihrem M. Schneider-Kostüm und ist ein bisschen feine. Und es gelingt ihr halt nicht. Gell? Und das macht einen unheimlichen Spaß. Und manchmal sind die Dialoge ja auch schnell, dann sind das 10 Rollen parallel und nebeneinander und hin und her. Und es macht mir Spaß und es macht dem Publikum unglaublich Spaß.
Und jetzt noch einen kleinen Eindruck von der Raumpflegerin, bitte.
Ich stehl kein Leimdübsche, Chef, ich stehl keins, ja, also Bleistift vielleicht, aber es Leimdübsche, ich stehl, visitiere sie mich.
Was für schöne Wörter.
Ja, das ist auch, sind so ja. Worte, die verloren gehen.
Das stimmt.
Und das Hessische geht auch ein bisschen verloren.
Auch die Fisimadenten und
die
so Sachen.
Die Fisimadente, genau. Ja, ja, genau, genau.
Jetzt war ja Liesel Christ nicht nur die Mama Hesselbach, sondern auch die Gründerin des Frankfurter Volkstheaters. Ja. 1971, du hast dort viele Jahre später, Anfang 2006, als Regisseur noch inszeniert, Charlies Tante. Wie hast du die Arbeit an diesem Theater erlebt?
Nicht leicht. Weil die Tradition in jeder Ecke steckte. Und Liesel Christ hing in einem ovalen Goldrahmen unten neben dem Büro im Foyer. Und sie war überall noch. Sie war noch überall spürbar. Und das hat mir ein bisschen leid getan für ihre beiden Töchter, die das ja mit sehr viel Werf und Liebe geführt haben. Man hatte immer das Gefühl, jeden Abend legen Sie die Kassenbücher noch der Mama vor. Und das war dann eben auch schwierig, was Neues zu machen. Sie hatten mich eigentlich engagiert, dann gesagt, ach, hier kommt mal frischer Wind rein. Wolfgang Kaus hat ja, war ja federführend da als Regisseur. Und das ist ganz klar, in Jahrzehnten schleicht sich dann eben auch eine gewisse Wiederholung ein und so. Und dann haben sie, und Gisa Dahlen-Christ hat wirklich mich geholt und sehr gemocht auch und unterstützt. Aber dann in der Arbeit waren dann doch so viel Widerstände da, dass ich dann sagen musste, naja, was dann auf der Bühne stand, war, ich bin als Regisseur immer dem Auftraggeber auch verpflichtet. Aber wenn dann eben im Buch steht, es gibt eine wilde Verfolgungsjagd über Tische und Stühle und in dem Moment, wo ich das machen will, mir gesagt wird, nein, also bitte nicht auf das gute Sofa. Aber so viel auf der Bühne stand, weil immer so viel auf der Bühne stand, in wirklich sehr schönen Bühnenbild, das muss man sagen, dass eine Verfolgungsjagd um Tisch und Sofa herum gar nicht möglich war. Also das waren dann so Sachen, wo ich dachte, oh lieber Gott. Also ja, aber das ist dann eben auch das, was man mit unterschreibt.
Jovan Nelson über seine Hesselbach-Lesungen und seine Erinnerungen an sein Regiegastspiel am Volkstheater Frankfurt. 10 Jahre nach Liesel Christs Tod, als ihr Geist noch immer in dem Haus steckte. 2013 wurde es endgültig geschlossen. Als Liesel Christ es eröffnete, hatte sie dafür vor allem einen Grund.
Wir haben uns immer dann auch geärgert, wenn also zum Beispiel in Wien oder woanders unser Urfaust gespielt wurde und dann mit ihrem Dialekt, die haben ja keine Rücksicht genommen, dass der Herr Geheimrat das im Hirschgrabe geschrieben hat. Ne? Und da wollte ich hin. Ich wollte beweisen, dass man mit unserer Schnauze, sagen wir mal, dass wir Klassiker spielen können.
Sowas wie den Urfaust und andere Klassiker in Mundart auf die Bühne zu bringen, das war 1971 das erklärte Ziel von Liesel Christ, als sie das Volkstheater gründete. War das ein mutiges Unterfangen für das Jahr 1971? Diese Frage habe ich weitergegeben an HR-Redakteur Hans Sarkovic.
Ja, unbedingt. Also Volkstheater war damals Schenkelklopfen. Das war Klamauk. Also man hat das Milowitsch-Theater im Fernsehen gehabt, das Unsorg-Theater. Also es war klar, Volkstheater, da haut man so richtig auf die Pauke und kommt dann lachend raus. Und bei Liesel Christ war das ja anders. Sie hat ja von Anfang an auch auf ein literarisches Volkstheater gesetzt. Also sie wollte große Stoffe auf die Bühne bringen und das hat sie auch gemacht. Sie war nämlich eine große Schauspielerin. Und durch die Mama Hesselbach war sie ja mit einem Image versehen, was ihr so gar nicht gefallen hat. Also sie war nicht die nörgelnde Hausfrau, sondern sie war eine Schauspielerin. Sie hat Bert Brecht gespielt, Kaukasischen Kreidekreis. Sie hat Zuckmeier gespielt. Sie hat dann auch natürlich im Urfaust und. Und was sie gemacht hat, und das fand ich ganz, ganz wichtig damals, sie hat Frankfurter Autoren des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. Und dazu gehört Karl Malz. Karl Malz war ein großer Komödiant, großer Komödienautor. Und das wieder, zum Beispiel der Bürgerkapitän oder so, auf die Bühne zu bringen, zeigt, dass auch gute Literatur auf dieser Volksbühne im 19. Jahrhundert entstehen konnte. Und das hat sie sehr seriös gemacht. Und diese Autoren, dazu gehört natürlich auch der Dadderich, ja, diese Autoren und diese Stücke, wenn die nicht in Mundart wären, dann hätten die vielleicht auch andere Bühnen erobert. Aber so sind die halt hier geblieben und da sind wir ja auch ganz froh drum.
Sie ist ja natürlich vielen in der Öffentlichkeit eben vor allem als Mama Hesselbach in Erinnerung. Du hast aber gesagt, sie hatte eigentlich gar nichts mit ihr gemeinsam. Du hast sie persönlich gekannt. Was war sie denn für ein Mensch?
Also eine sehr energische Person auf jeden Fall. Also überhaupt nicht die Kreinerin, die ständig in Ohnmacht fällt und mal Droppe braucht, gell? Sondern es war eine energische Person, die auch mit großem Engagement dann das Theater geleitet hat, die auch auf der Bühne mit großem Engagement gespielt hat. Und ich glaube, dass sie in der Zusammenarbeit nicht ganz einfach war, weil sie wusste, was sie wollte. Aber das hat der Sache wirklich gut getan. Und sie war ambitioniert als Schauspielerin. Und das merkte man doch auch, als sie als Prinzipalin arbeitete, dass sie einfach dieses Engagement hatte und dass sie auch den Nachwuchs fördern wollte.
Hat Liesel Christ denn genervt, dass sie in der Öffentlichkeit immer so die Mama Hesselbach war?
Aber wie?
Echt?
Aber wie? Das hat sie sehr genervt. Also Sabine Hock schreibt ja in ihrer Biografie ausführlich darüber und hat da auch viele Quellen aufgetan. Und es war für sie auch immer wieder eine Belastung. Das ist ja bei vielen Schauspielern so. Wenn die auf eine Rolle festgelegt werden, heute sind sie oft die Tatortkommissare, die klagen, Kommissarinnen, dass sie immer wieder festgelegt werden. Und man bekommt dann auch kaum andere Rollen. Sie hatte dann im Fernsehen noch mit Leib und Seele mitgespielt, aber auch da war sie die Küsterin. Und immer wieder in Rollen, wo sie darauf reduziert wurde. Und das Theater bot ihr die Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was sie wirklich kann.
Hast du eine Erklärung dafür, dass die Hesselbachs so einen Kultstatus erreicht haben und ja heute noch auf hessischen Bühnen gespielt werden?
Unbedingt, weil, also der Wolf Schmidt hat ja mal gesagt, wenn die Leute vorm Fernseher sitzen, müssten sie denken, die sitzt neben mir oder der sitzt neben mir. Also das war so nah an der Realität der Zeit, dass viele Menschen sich da selbst gespiegelt haben. Und sie konnten über das lachen, worüber sie in ihrem eigenen Alltag eigentlich gar nicht hätten lachen können.
Und das gilt heute noch?
Ja, also die Hesselbachs sind ja weiterhin erfolgreich. Natürlich sind sie zeitgebunden. Mhm. Also heute ist es eher so reizvoll, mal zu sehen, wie so ein 60er-Jahre-Haus aussah von ihnen. Aber viele der Lebensweisheiten, die damals von Wolf Schmidt verbreitet wurden, die gelten auch heute noch. Also so sehr ändern sich die Menschen in ein paar Jahren nicht.
Am 16. April wäre Liesel Christs 100. Geburtstag. Die Stiftung Volkstheater Frankfurt feiert das mit einer Gala, zusammen mit uns, mit dem Hessischen Rundfunk. Was habt ihr da vor an diesem Abend?
Ja, wir wollen natürlich die Weggefährten von Liesel Christ mal auf die Bühne holen. Und dazu gehören ja alte Hesselbacher, die gibt's immer noch. Also wir haben Gabi Reichert da und Helga Neuner. Wer sich erinnert, Helga Neuner hat damals die Sekretärin gespielt und dann die Frau des Sohnes. Also eine der großen Hesselbach-Stars der damaligen Zeit. Die beiden werden da sein. Aber dann auch Luca Zamperoni aus dem Volkstheater, Margit Sponheimer, die mitgespielt hat, Frank Lehmann oder Helmut Markwort, der auch zuletzt noch mitgespielt hat. Und auch die Schriftstellerin Eva Demski. Also es wird ein richtig buntes Programm und wir wollen mal so die ganze Palette zeigen. Und am Ende auch kommen drei junge Schauspieler dazu, die heute von der Liesel Christ Stiftung gefördert werden und die auch noch ein bisschen was zum Programm beitragen.
Und dazu gibt's Bilder, Filmausschnitte sowie die Hesselbach-Lesung mit Jovan Nelson. HR-Redakteur Hans Sarkovic zum 100. Geburtstag von Liesel Christ. Die Geburtstagsgala am kommenden Dienstag, am 16. April, beginnt um 19.30 Uhr im Foyer des HR-Sendesaals. Und wir haben Karten, die Sie gewinnen können über unsere Internetseite hrinforadio.de. Die regierungskritische türkische Schriftstellerin Asli Erdogan hat Glück gehabt. Nach dem Militärputsch in der Türkei kam sie zwar ins Gefängnis, weil sie für eine pro-kurdische Zeitung geschrieben hatte, aber nach ein paar Monaten Haft war sie wieder frei und konnte ins Exil gehen. Seitdem lebt sie in Frankfurt. Ihr Verfahren in der Türkei dauert an. Schon 2009 hat Asli Erdogan ein Buch geschrieben über Menschen im Folterknast unter dem Titel Das Haus aus Stein. Ein Buch, das schon viele Preise bekommen hat und das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist.
HR Info. Der Büchercheck.
Asli Erdogan, 52 Jahre alt und nicht verwandt mit dem türkischen Präsidenten, schickt ihre Leser auf einen Höllentrip. Im Haus aus Stein gibt es nichts mehr aus dem normalen Leben. Keine Regeln, keine Rechte, keine Würde. Hier werden Menschen gebrochen. Nicht nur ihre Glieder, auch ihre Psyche. Ihr Leben wird zerbrochen. Erdogan findet dafür eine Metapher. Das Wort Leben zerfällt in einzelne Buchstaben und die Opfer bringen das L, das B, das N und die beiden E nicht mehr in einen Sinnzusammenhang. Alles ausgelöscht. Die Sprache, die Augen, das Herz.
Worum es geht.
Wer das Haus aus Stein lebend verlassen kann, ist leer. Nur noch eine zerschundene Hülle. Wie A. Er sitzt immer wieder in einer Straße, die zum Haus aus Stein führt, vor einem Café im stinkenden Straßendreck. Verwahrlost ist er, offensichtlich wahnsinnig. Niemand will ihn sehen, geschweige denn mit ihm reden. Auch für ihn findet Erdogan starke Metaphern. Seine Blicke sind leer, offenbaren aber auch kristallklare Dunkelheit, wenn sie im Mondschein wüstengleich glänzen. Es sind Metaphern einer Art Apokalypse, die durch diesen Text tragen. Bilder des Schreckens, darum geht es Erdogan. Sie erzählt keine lineare Geschichte. Sie fügt Menschenbilder, Sprachfetzen und Halluzinationen, Lieder, Töne und Ortsbeschreibungen zusammen. Es sind Splitter des Grauens, die auf einer assoziativen Ebene zu Stimmen der Opfer werden und ein sehr klares Bild von der Entmenschlichung durch willkürliche staatliche Gewalt ergeben.
A rief nur lauter die Steine an. Das Schweigen der unter den Steinen verborgenen Erde. Seinen Brief schrieb er an die verletzte Taube, die auf seiner Schulter schlief, an den Wind und an die Toten. A sprach mit seiner Narbe, sprach mit den leeren Händen, die sein in zwei ungleiche Hälften geteiltes Leben zusammenhielten, und erwartete von niemandem eine Antwort. Dann begann er zu lachen, ein von seinen Ketten befreites, fürchterliches Lachen, und zog sich aus seiner eigenen Geschichte zurück. Löschte seinen Namen aus dem Gemenge, das man Leben nennt.
Wie es geschrieben ist.
Roman steht auf dem Buchdeckel, aber ist es das? Es gibt zwar einen Ich-Erzähler, es gibt Figuren wie A oder einen Engel, einen Chor gefolterter Straßenkinder, aber diese Figuren sind nicht trennscharf, sie vermengen sich. Auch gibt es keinen Handlungsfaden. Vielmehr ist dieses Buch ein Zeugnis des Ringens um Worte für das kaum Sagbare. Eine Art Gratwanderung. Welches Wort trifft im Kern die Ungeheuerlichkeit, der Ausdruck verliehen werden soll? Was ist vielleicht schon übersteigert? Getragen wird dieser Text von wirkungsstarken Metaphern, häufig mit expressionistischer Wucht, manchmal auch surrealistisch verstörend. Auf mich wirkte dieses Buch daher eher wie ein Prosagedicht.
Wie es gefällt.
In einem Vorwort zur deutschen Erstausgabe schreibt Erdogan, was in dem Roman erzählt wird, ist natürlich frei erfunden. Erfunden aber hat es die Wirklichkeit. Weil das so ist, braucht man, finde ich, Kraft beim Lesen. Inhalt und Sprache fordern höchste Aufmerksamkeit und auch Unerschrockenheit. Das funktioniert, weil der eigentliche Text nur etwas über 80 Seiten lang ist. Um alle Bezüge zu verstehen, muss man ihn vielleicht zweimal lesen. Ein Leseerlebnis ist das Haus aus Stein allemal.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Frank Statzner über den Roman Das Haus aus Stein von Asle Erdogan. Erschienen im Penguin Verlag und zu haben für 15 Euro. Können Menschen mit Tourette-Syndrom Theater spielen? Im Theater lernen die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr viel Text auswendig und halten sich in aller Regel strikt an ihren Text. Aus Menschen mit Tourette-Syndrom aber platzen Worte und Geräusche einfach so raus, zwanghaft, ungesteuert und unkontrollierbar. Menschen mit Tourette-Syndrom auf der Bühne sind deswegen eigentlich ein Widerspruch in sich. Nicht so aber in der international renommierten Theatergruppe Rimini-Protokoll. Hier haben fast alle Protagonisten Tourette. Unter dem bezeichnenden Titel »Chinchilla, Arschloch, was, was« wird im Theater gesungen, gespielt und viel geflucht.
Meine Ticks sehen so aus. Ich pupse in verschiedensten Variationen, ich zeige den Vogel, zeige vielleicht auch einen Stinkfinger.
Benjamin Jürgens erklärt seine Ticks. Von denen hat er sehr, sehr viele, denn er leidet an Tourette.
Zurückhalten. Hab so meine, ja, meine Klick-Ticks, Schnalz-Ticks.
Wenn Benjamin einen Beruf vielleicht nicht wählen sollte, dann ist das die Schauspielerei. Denn seine zwanghaften Klicks und Geräusche kommen alle paar Sekunden. Menschen, die ihn beobachten, das bedeutet für ihn Stress. Aber heute Abend steht er auf der Bühne des Bockenheimer Depots in Frankfurt und führt durch den Abend. Mit zwei weiteren Tourette-Kranken und einer Dame am Klavier. Die Berliner Elektropop-Musikerin Barbara Morgenstern.
Wir geben der Bühne ein Symptom. Wir geben dem Symptom eine Bühne. Ein Symptom, dessen Eigenschaft es ist, den Rahmen zu sprengen, den Fehler im System zu finden, den Finger in die Wunde zu legen.
Chinchilla, Arschloch, was, was? So heißt das neue Stück des Gießener Theaterkollektivs Rimini Protokoll. Dessen Markenzeichen ist es, mit Theaterlaien zu spielen. Dafür wurden sie schon mit Preisen überhäuft. Bei Chinchilla, Arschloch, was, was steht zum ersten Mal Tourette im Mittelpunkt. Eine Art Lieder- und Spieleabend. Wie viel Tourette verträgt das Theater? Fragt Regisseurin Helgard Haug, die auch die Idee zu dem Stück hatte.
Diese ursprüngliche Angst, dass das nicht geht, dass man als Tourette-Betroffener nicht auf einer Bühne stehen kann, dass es ein unmöglicher Ort ist oder eine unmögliche Situation, haben wir so lange angeguckt und so lange sozusagen bearbeitet, dass es eben doch möglich wurde.
Theater als unmöglicher Ort für Menschen mit Tourette. Unmöglich also für Christian Hempel, Benjamin Jürgens und Bijan Kaffenberger. Drei Männer, die alle drei an Tourette leiden und ihrer Krankheit einen Raum geben. Sie führen ihre Symptome vor und erklären dem Publikum, wie sie funktionieren.
Erstmal ist es hier wirklich eine faszinierende Krankheit, weil die so kreativ auch sein kann. Also wir machen ja auch so Spiele und sagen eben zum Beispiel, was sind die schönsten Ticks? Und die Überraschung ist eigentlich, dass natürlich dann, wenn man sagt, jetzt Vorhang auf und der schönste Tick darf auftreten, die eigentlich ausbleiben. Also dass die Tourette-Krankheit eigentlich immer fast das Gegenteil von dem macht, was erwartet wird.
Genau darum geht es Helgard Haug, um Absicht und Kontrollverlust. Wie gut schafft es Bijan Kaffenberger, der im normalen Leben als hessischer Landtagsabgeordneter arbeitet, eine Rede zu halten? Und wer kann auf Kommando die schönsten Ticks produzieren?
Auf die Plätze!
Nicht gespielt!
Wer zuerst den schönsten Tick hat gewonnen? Los!
Chinchilla Arschloch was was ist ein Abend voller Spiel und Spaß und vielen Erkenntnissen. Mit einer festen Struktur, die aber wegen der Tourette-Symptome immer wieder auf die Probe gestellt wird. Bei all den Zwängen und der Flucherei ist nur eine Sache wirklich erstaunlich. Bei Musik hören die Symptome auf. Wenn Benjamin anfängt zu singen, dann verschwinden seine Ticks hinter einer tollen Stimme.
HR-Inforeporter Jan Tussing über das Stück Chinchilla Arschloch was was mit Schauspielerinnen und Schauspielern mit Tourette-Syndrom und dem Untertitel Nachrichten aus dem Zwischenhirn. Das Stück läuft zu verschiedenen Terminen im Bockenheimer Depot Frankfurt. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.